Übersetzung. Sri Suta Goswami sprach: Durch die Barmherzigkeit der Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, der wunderbare Taten vollbringt, konnte Maharaj Parikshit, der im Leib seiner Mutter durch die Waffe von Dronas Sohn getroffen worden war, nicht verbrannt werden. Erläuterung. Die Weisen von Naimisharanya wurden von Erstaunen ergriffen, als sie über die wunderbare Staatsführung Maharaja Parikshits hörten, vor allem wie er die Persönlichkeit des Kali bestrafte und ihm jede Möglichkeit nahm, im Königreich Unheil anzurichten. Suta Goswami war gleichermaßen bestrebt, die wunderbare Geburt und den wunderbaren Tod Maharaja Parikshits zu beschreiben, und so trug er diesen Vers vor, um die Anteilnahme der Weisen von Naimisharanya zu steigern. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyaje Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Vasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Durch die Barmherzigkeit der Persönlichkeit Gottes Sri Krishna, der wunderbare Taten vollbringt, konnte Maharaj Parikshit, der im Leib seiner Mutter durch die Waffe von Dronas Sohn getroffen worden war, nicht verbrannt werden. Wer den Schutz Krishnas hat, kann selbst dann, wenn sich alles gegen ihn richtet, niemals von Unheil betroffen werden. In der vedischen Zivilisation hat man diesen Schutz Krishnas als die letztendliche Wirklichkeit verstanden. Die Feinde, Feindschaften, die sich in der materiellen Welt ergaben zwischen Menschen, wurden deshalb nicht für so wichtig angesehen. Ein gutes Beispiel hierfür können wir im Mahabharata verstehen, nämlich der Umgang mit Feindschaft von Menschen, die die letztendliche spirituelle Wirklichkeit verstanden hatten. Es war so, dass Duryodhana, Großvater Bhishma, der auf seiner Seite gegen die Pandavas kämpfte, eines Tages aufsuchte und er sagte: Großvater Pitamaha, ich habe nicht den Eindruck, dass du wirklich kämpfst. Die Zuneigung zu den Pandavas lähmt deine Manneskraft. Oh, sagte Bhishma, hast du wirklich den Eindruck? Ja, sagte Duryodhana, das ist mein Eindruck. Siehst du, sagte Bhishma, dann werde ich morgen alle 5 Pandavas töten. Gut, sagte Duryodhana. Und hier als Beweis dafür, sieh, 5 machtvolle Pfeile. Niemand ist in der Lage, einen dieser Pfeile zu widerstehen. Mit diesen 5 Pfeilen werde ich die Pandavas töten. Oh, sagte Duryodhana, das ist ja interessant. Aber weil er so, sagen wir mal, so viel Angst hatte vor den Pandavas, sagte er, Bhishma, gib mir doch die Pfeile in Verwahrung. Falls irgendwas passiert, ich habe einen guten Safe, hat er wohl nicht gesagt, aber ich habe einen guten Ort, ich werde sie aufbewahren und morgen gebe ich dir dann diese Pfeile. Wenn die Schlacht beginnt, kannst du sie einsetzen. Jetzt nur als Haltungskritik, wie beurteilst du deine Sitzhaltung im Augenblick? Bequem, nicht? Ja. So. Es ist so, dass im Tempel wir nicht so sitzen sollten. Nein? Ja. Gut. Vielleicht, du musst es mit deinem Bhakta-Leader sprechen. Der sitzt immer sehr vorbeihaft. Wenn er das gut findet, dann kann man das nehmen. Gut. So, jetzt bitte eure Aufmerksamkeit wieder zurück. So, Duryodhana glaubte Bhishma nicht, dass er diese Pfeile auch einsetzen würde. Und sagte, gib mir die Pfeile, sicherheitshalber, Pitamaha. Gib mir die Pfeile. Ja, sagte Bhishma, bitteschön. Nun, Krishna, der die allgegenwärtige Überseele ist, wusste natürlich von dem Entschluss von Bhishma. Und er wusste auch davon, dass Duryodhana diese 5 Pfeile in Gewahrsam genommen hatte, aufbewahrt hatte. Und um die Pandavas zu beschützen, die seine Devotees sind, hat Krishna deswegen einen Trick gemacht. Krishna hat zu den Pandavas gesagt, meine lieben Pandavas, geht doch heute Nacht oder Abend, nachdem die Schlacht gekämpft worden ist, geht doch heute Abend mal in das Camp von Duryodhana. Und ihr wisst ja, Duryodhana hat euch einst einen Wunsch freigestellt. Fragt ihn einfach um die 5 Pfeile von Großvater Bhishma. Gut, sagten die Pandavas, das machen wir. So am Abend kam sie in das Camp von Duryodhana. Nun, ich muss euch daran erinnern, Duryodhana, der mit den Kauravas kämpfte, war der erklärte Todfeind der Pandavas. Die haben wirklich miteinander gekämpft, aber nicht so halb entschlossen, sondern da ging es um Leben oder Tod in dem Kampf. Duryodhana hatte sogar für viele Jahre an einer eisernen Statue von Bhima geübt. Er hatte kämpfen geübt. Mit einer Keule. Weil er wusste, irgendwann wird es zu einem endgültigen Duell zwischen ihm und seinem Todfall Bhima kommen. Das war einer der Pandavas. Und deswegen wollte er vorbereitet sein und hatte also da solche eiserne Statue von Bhima. Doch obwohl das der Fall war, war die vedische Zivilisation so eingerichtet, dass am Abend die Todfeinde Freunde waren. Die verstanden letztendlich, vielleicht haben sie es nicht alle emotional nachvollzogen, das ist gut möglich, aber die verstanden, dass diese Feindseligkeit, die sie füreinander empfanden, an und für sich ja nicht so wichtig ist. Weil letztendlich jeder ein Durchgangsreisender ist. Eine kurze Sekunde nur in diesem vorübergehenden Matternleben. Freundschaft und Feindschaft ist nur eine vorübergehende Anhaftung. Das ist alles. Versteht ihr? Nur die Sicht. Man braucht es ja nicht nachzuvollziehen, aber wäre schön, wenn man es nachvollziehen kann, aber nur von der Sicht her. Das war ihre Sicht. Und sie verstanden auch, dass es sehr, sehr, sehr gefährlich ist, wenn man auf der kurzen Reise des Lebens Hassgefühle, Neidgefühle, feindselige Gefühle entwickelt. Warum? Weil diese Gefühle einem selber schaden. Sie werden als Krankheit des Herzens bezeichnet. Hridaya Sudhurlabham heißt es. Eine Krankheit des Herzens, wo man von diesen Gefühlen das Herz verspürt, wie das Herz gewürgt wird, zerstört wird, degradiert wird. Und statt eine weite Sicht zu haben, eine Schrumpfsicht bekommt. Nicht? So, als jetzt die Pandavas in das Lager von Duryodhana kamen, kam er sofort in relaxter Kleidung hervor, sagte: Duryodhana, ihr Pandavas, kommt gerade richtig, wollt ihr was zu essen? Ja, und es wurde getafelt. Und dann: So schön euch zu sehen. Warum seid ihr gekommen? Sagte Duryodhana. Wollt ihr das Königreich von mir haben? Wenn ihr das wollt, könnt ihr es haben, kampflos. Oder fragt mich um irgendwas. Ja, sagten die Pandavas, also das Königreich, das werden wir nicht ohne Kampf von dir haben wollen. Wir werden mit dir kämpfen. Am Tage natürlich nur. Wir haben eigentlich keinen bedeutenden Wunsch. Wir wollten nur 5 Pfeile von dir haben, die dir Bhishma gegeben hat. Duryodhana lächelte. Ja, gut, einen Augenblick. Und brachte die 5 Pfeile. Bitteschön. Weißt du, Duryodhana? Die Pandavas bedankten sich und nahmen die 5 Pfeile mit nach Hause. Die hatten ja auch einen Kampf auf dem Schlachtfeld. So, am Morgen kam Großvater Bhishma und sagte: So, Duryodhana, ich habe gestern Abend gestern ein Eid abgelegt. Jetzt gib mir die 5 Pfeile, die du für mich aufbewahrt hast, in deinem sicheren Versteck. Ja, sagte Duryodhana, also kann ich leider nicht. Ich hatte den Pandavas ein Versprechen gegeben einst. Sie würden alles von mir kriegen, auch das Königreich, kampflos. Alles. Versprechen, ein Mann, ein Wort. Was sagte Bhishma, was bedeutet das, ein Mann, ein Wort? Hast du nicht Draupadi ausziehen wollen? Hast du nicht Bhima schon immer töten wollen? Hast du nicht intrigiert gegen sie, wo du nur konntest? Sagte Duryodhana, das gehört zum Leben als Politiker dazu, aber also mein Wort, das ich einen Wunsch erfülle, das kann ich und will ich nicht brechen. Zu Deutsch gesagt, ich habe die Pfeile nicht mehr, ich habe sie abgegeben. Sie haben danach verlangt. Ja, sagte Bhishma, dann kann ich sie auch nicht töten. Es waren diese 5 Pfeile, die mir gegeben wurden, extra für diesen Zweck. Sonst, außer mit diesen 5 Pfeilen, sind die Pandavas für meine Kriegskunst unerreichbar und sogar unverwundbar. Ja, sagte Duryodhana, da muss man sich abfinden. Versprechen ist Versprechen. So, dann ging es den nächsten Tag, dann ging es in den Kampf und der Rest ist auch eine lange, lange Geschichte. Aber worum es hier geht, ist, dass man sieht, wie Menschen, die von der spirituellen Dimension wussten, mit Gefühlen wie denen der Feindseligkeit umgegangen sind. Sie existierte einfach nur in einem ganz bestimmten, abgesteckten Rahmen. Das ist das große, die Größe der vedischen Zivilisation. Alle Gefühle existierten jedoch in einem sicheren Rahmen. Es wird zum Beispiel gesagt, dass an einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Zeit, Menschen klagen konnten und trauern konnten. Es waren so 3 Tage nach dem Tod des Betreffenden. Dann klagten und trauerten die. Selbst Könige, Kshatriyas, vernarbt und gegerbt durch das Schicksal, unterdrückten die Gefühle nicht, sondern ließen die einfach laufen. Die Tränen raus, bitteschön, und nach 3 Tagen war das dann vorbei. All diese Gefühle, Feindseligkeit, Lamentation, Lust, waren alle aufbehalten in Bereichen, die ihnen zugeordnet waren, und führten dazu, dass der Mensch sich gut entwickeln konnte. Es ist wichtig, sodass man mit diesen Gefühlen, die zum Teil gefährlich werden können für die menschliche Entwicklung, richtig umgeht. Das müssen auch die Bodhis in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein lernen, wie sie ein umfassendes Leben führen, wo sie mit ihren menschlichen Gefühlen, die da sind, richtig umgehen und dafür sorgen können, dass diese Gefühle nicht zu ihren Schaden, ihnen zum Schaden gereichen. Eines der wichtigsten Gefühle des Menschen ist Zuneigung. Srila Prabhupada schreibt zu Beginn des Nektars der Hingabe, dass sich die Zuneigung erweitert. Und immer weiter geht, wie Wellen, die hat keine Grenzen. So sehen wir in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, wie auch dort Zuneigung existiert. Zuneigung zu Devotees, Zuneigung also Zuneigung heißt Affection. Nicht? Ich glaube, ich habe da das Attachment gehört, das meine ich jetzt nicht. Ist Affection. Ja, hast du auch so übersetzt? Attraction, das geht auch. Oder Affection ist eigentlich noch mehr besser in diesem Zusammenhang. Diese Zuneigung, wenn sie sich erweitert, nimmt verschiedene Formen an. Zum Beispiel, wenn sie auf andere Menschen gerichtet ist, kann es Mitleid werden. Nicht wie gestern, vorgestern habe ich so zu einem Kreuzberger gepredigt, der hat mir gesagt, weißt du, neulich stand ich auf dem 17. Stockwerk des Hochhauses und wollte mich darunter stürzen. Und vorher hatte ich aber ein Buch von euch gekriegt. Schönheit des Selbst hieß das. Da habe ich von den 8.400.000 Arten des Lebens gelesen. Also habe ich mir gedacht, Mensch, Alter, bau kein Mist jetzt. Was, wenn du danach keine menschliche Lebensform erwischt? Mensch, Alter, bau kein Mist jetzt, habe ich da gedacht. Und mich dann doch entschlossen, lieber zum Tempel zu Besuch zu kommen und mal den Alk abzusetzen. Das ist ein Kreuzberger Wort für Alkohol. So, sofort hat man Mitleid gekriegt. Was für eine nice Person, wie arm er dran ist, schwer gefährdet muss unbedingt jetzt noch ein bisschen ein Simply Wonderful kriegen, sonst geht es nicht weiter in seinem Leben. Und nicht sofort hat man das Gefühl der Mitleid. Da ist also Zuneigung. Obwohl der war total schmutzig und konnte sich nicht konzentrieren im Gespräch und dies und das. Aber sofort nimmt die Zuneigung die Form des Mitleids an. Dem muss geholfen werden, sonst springt er womöglich noch vom Funkturm runter. Nicht? Kann ja alles passieren heutzutage. Sisigoni Taikide. Zuneigung kann aber auch, oder sagen wir besser Liebe dazu. Liebe kann jedoch auch in Bahnen gehen, die nicht so, so sind. Zum Beispiel die, die mit Geld zu tun haben, können manchmal sehen, wie die Liebe zum Geld fließt und plötzlich ein anderes Gewand annimmt, nämlich Gier. Wie gestern im Schauspiel. Money is the honey, honey is the money, money is the honey. So ungefähr, nicht? Ja. Das war eine sehr gute Zeile vom Schauspiel gestern. So, da wird plötzlich diese Liebe zu Gier. Oder, wenn man nicht aufpasst, kann Liebe auch plötzlich gerichtet werden auf das andere Geschlecht. Und dann wird sie zu Lust. Dann denkt man nur noch an Unterhosen und an was da unterkommt, darunter kommt. Und anyways, ich will das jetzt hier nicht wie sagt man, Persiflagen oder sowas. Persiflagen oder wie sagt man, Rainer? Persiflieren. Persiflieren. Also, das heißt zu Deutsch gesagt, jetzt ein bisschen bildhaft darstellen und sarkastisch zu behandeln. So ungefähr, so vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber so ungefähr persiflieren. Klingt jedenfalls interessant, das Wort. So, da wird plötzlich diese Liebe so in diese Weise geraten, nicht? Wenn man sich heute durch den Reklamewald hindurch guckt, mir fällt es in Berlin immer auf, da sieht man, wie mit diesem Gefühl einfach sehr viel Schindluder getrieben wird. Überall wird das so dargestellt und erweckt dieses Gefühl. Kauf dir eine Lord Extra, dann hast du eine quicklebendige Schönheitskönigin sofort um den Arm gewickelt. Kein Problem, Lord macht das schon. Aber Lord Extra die Zigarettenmarke. So, in dieser Art und Weise können plötzlich sehen, wie dieses Gefühl da in diese Weise reinkommt. So, der Devotee, der weiß letztendlich, dass alle Gefühle letztendlich nur dann uns nicht schädlich werden können, wenn er diese stärkste materielle Anhaftung, nämlich diese, dieses, wenn er diese Liebe auf Krishna richtet. Das ist nicht immer einfach. Liebe fängt mit Aufmerksamkeit an. Nicht? Bevor sich zwei verlieben, schenkt man dem einen erstmal ein bisschen seine Aufmerksamkeit. Wenn die Tür aufgeht, weiß man sofort, boah, da ist er schon wieder oder da ist sie schon wieder. Und guckt bewundernd auf die Tür oder in die Tür hinein. Das ist das allererste, dass man Aufmerksamkeit entgegenbringt. Oder man schenkt eine kleine Aufmerksamkeit, wie eine Rose. Oder drei Rosen. Man schenkt niemals zwei Rosen, habe ich neulich jetzt gelernt. Und auch niemals vier. Immer eine ungerade Zahl. So wird in der materiellen Welt. So wird also zunächst eine Aufmerksamkeit gemacht. Denn wohin auch immer die Aufmerksamkeit geht, da geht dann auch das Gefühl hin. So, wer sich in Sicherheit bringen will und diese Liebe richtig unterbringen will, muss es lernen, ein bisschen aufmerksam zu werden für Krishna. Aufmerksam auf den Altar zu schauen, aufmerksam zu werden für das Studium in den Schriften, aufmerksam für die Philosophie und die so weiter und so fort. Ein Devoti, der nicht aufmerksam wird, sondern nicht aufmerksam bleibt, sondern vielleicht genau das Gegenteil, nachlässig wird, solch ein Devoti hat keine Chance in der Bhakti-Yoga-Schule. Nicht? Er hat keine Chance, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe für Krishna zu entwickeln. Wir nehmen eigentlich zu diesem Zweck einen spirituellen Meister an, nicht zu einem anderen Zweck. Der spirituelle Meister macht uns aufmerksam auf Krishna und auf Krishnas Wünsche. Und wenn wir das verstehen, also wenn wir wenn wir da mitgehen, unsere Aufmerksamkeit tatsächlich auf Krishna gerichtet lassen, dann wird sich nach und nach Liebe zu Krishna entwickeln. Denn wer könnte nicht Krishna lieben? Diese Frage wird gestellt. Diese Frage kann man philosophisch sehr schön analysieren. Wer könnte nicht Krishna lieben? Ja, wir würden in unserer westlichen Kultur sagen, da gibt es schon einige, die das nicht könnten. Aber nein, das ist nicht richtig. Fangen wir auf einer unteren Ebene von Liebe an. Jeder ist sich selbst der Nächste. Kennt ihr diesen Vers? Habt ihr vielleicht gelernt auf Partys oder in der Schule der hohen Kunst des Materialismus? Nicht? Jedem das Seine und mir das Meiste ist ein anderer Vers. Ich könnte da noch einige Verse zitieren. Jedem das Seine und mir das Meiste. Auch da gibt es sicherlich viele andere Verse. Brauchen wir ja nicht um die Atmosphäre. Die soll ja hier Krishna bewusst bleiben. So, warum ist jeder so von sich eingenommen? Da habt ihr euch das mal gefragt? Von sich selbst. Also warum liebt sich jeder am meisten? Ja, nee. Und sich in den Mittelpunkt stellen. Die ganze Einrichtung. Das stimmt. Der Geist ist dazu, ist sogar, unser Denken ist. Und sogar wird besagt, ist dazu gemacht, Krishna zu vergessen. Oh. Aber wie ist denn das möglich? Wie kann denn das funktionieren? Also es ist so gemacht, sagst du. Was ist aber da der Mechanismus? Ich meine, wenn man dich fragt, warum tickt die Uhr, dann sagst du, das ist so gemacht. Es tickt so. Warum denn? Dann müsstest du sagen, ja, sind Federn drin und all sowas und ein Quarzstück. Das ist ein guter Punkt. Und wieso kann die falsche, was ist der Mechanismus des falschen Egos? Jetzt wäre es ein bisschen geheimnisvoll. Ja. Ich und mein, das Denken von ich und mein, ja. Geht es noch tiefer? Schon richtig, was du sagst. Also du wirst Frühstück bekommen heute Morgen. Dino, du hast gestern die Seele gespielt. Da war sicherlich viele Verwirklichungen da. Uwe? Die Identifikation mit dem Körper, ja, das ist ich und mein, das ist schon gesagt worden, aber gut, dass du es nochmal wiederholt hast, das ist ein wichtiger Punkt. Envy of Krishna, Neid gegenüber Krishna. Ja, das kann man auch sagen. Icha Dvesha Samutena Dvandva Mohena Bharata. Wir sind in der Mathe-Welt überwältigt von Neid. Ich werde euch einen ganz verblüffenden Punkt sagen. Jeder liebt sich selbst am meisten, weil er die Seele ist. Alle eure Antworten sind richtig, aber ich will jetzt eine andere Herangehensweise wählen. Denn wenn da keine Seele im Körper wäre, könnte man sich auch nicht lieben, dann hörte alles auf. In dem Augenblick, wo die Seele aus dem Körper raus ist, findet da nichts mehr statt. Keine Gefühle, keine nichts. Also lieben wir sozusagen unsere Seele am meisten. Okay? Warum tun wir das? Wie kommt das, dass man die so gerne macht? Ja. Weil die Seele ewig ist. Ja. Das gibt nur einen halben Punkt. Krishnamayi. Genau. Krishnamayi hat die richtige Antwort heute gegeben. Weil wir ein Teilchen Krishnas sind und Krishna allanziehend ist. Deswegen lieben wir die Seele. Versteht ihr? Das ist sozusagen die ganze Psychologie hinter dieser ganzen Ich, mir, meiner, mir, mich. Oh, da gibt es Verse im Materialismus. Nur um das mal zu zeigen, wie die denken. Ich, mir, meiner, mir, mich. Du schweinerierst dich. Nicht? Also mit dir habe ich nichts zu tun. So in dem Stil. Nicht? Es gibt unglaubliche Verse, wenn man da mal reingehen würde. So, ja, man liebt sich am meisten, weil man eine Seele ist, also weil die Seele da ist, und die Seele ist ein Teil Krishnas, ein Teilchen Krishnas, der allanziehend ist. Das ist die ganze Erklärung. Aber aufgrund des falschen Egos, das uns von Jayadev offenbart wurde, dieser Punkt. Aufgrund des falschen Egos sind wir nicht in der Lage, das so zu sehen, sondern sehen das anders. Aber nichtsdestotrotz ist das die faktische Wirklichkeit. So, der Devotee kann deswegen, wenn es ihm gelingt, seine Liebe zu Krishna zu bringen, also to redirect, seine Liebe wieder auf Krishna zurückzurichten, wird er frei von dieser Lust, Zorn, Neid, Gier und so weiter, die allesamt ihre Ursache in missplatzierter Liebe haben. Das ist eines der großen Geheimnisse des Krishna-Bewusstseins. Versteht ihr das? Ist das verständlich? Ja, jetzt einfach machen, nicht? Gut, wir sind hier zu einem natürlichen Ende gefunden. Wir hatten also heute zwei Themen. Der Umgang mit Gefühlen. Wir hatten gehört, wie es in der vedischen Zivilisation gemacht wurde. Nämlich, sie wurden alle untergebracht in einem bestimmten Raum, sodass sie sicher waren, über diesen Raum gingen sie nicht heraus. Man verstand nämlich letztendlich, dass man ein Durchgangsreisender ist und dass man seine Gedanken aus dem Relativen, das heißt dieser Mathe-Leben, herausbringen. Wir haben auch einen deutschen Philosoph, der auch davon sprach, wenn, glaube ich, mir nicht vorstellen kann, dass er es ganz tief verwirklichen konnte. Nietzsche, oh, ich liebe dich, Frau Ewigkeit, sagte er. Hat es Zeit seines Lebens abgelehnt, mit einer also Frau zusammen zu sein. Nicht, weil er, nachher hatte er so eine starke Syphilis-Erkrankung. Vielleicht hat sich das irgendwo geholt, aber anyway, das ist ja nicht unsere Sache, das zu ermitteln. Jedenfalls während seines Lebenszeitens war er überzeugt, ich liebe dich, Frau Ewigkeit. Er wollte nicht sich verstricken, sozusagen auf der relativen Ebene. Also, und wir haben gesagt, dass wir haben eine postuliert, wir haben eine philosophische Erklärung gegeben, weshalb es möglich ist, tatsächlich da zu leben, dass man einfach seine Gefühlliebe zu Kirsch da bringt, den wir eigentlich meinen mit dieser Liebe. Wir sagen, ich mir meine mir mich und so weiter, immer nur uns selber. Und deswegen entwickeln sich Feindseligkeiten gegen andere, die wir nicht mögen. Aber eigentlich suchen wir, oder lieben wir uns, weil wir ein Teilchen Krishnas. Eigentlich suchen wir nur Krishna. Ein schöner Vers, ne? Ich liebe dich, Frau Ewigkeit. Also, wir würden sagen, ich möchte gerne meine Liebe zu Krishna entwickeln. So würden wir das ausdrücken. Gut, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Jayadev. Die ich widerlegt haben will. Muss ich die jetzt widerlegen oder kann ich dazu auch was anderes sagen? Ja, gut. Die Sache ist, du hast den ersten Teil der Folge, du hast nicht tief überlegt, als du zugehört hast. Es gibt auch andere Gefühle in der vedischen Gesellschaft. Für die ist auch ein bestimmter Platz da. Ein Devotee, der keine Freundschaften mit anderen Devotees entwickelt, zum Beispiel. Gibt es ja auch, dass mancher Unpersönlichkeit ist. Der wird sehen, wie er menschlich nicht ausreift. Das ist wichtig für uns. Nicht? Genau wie in der vedischen Zivilisation. Da war selbst Platz für Feindseligkeit. Man verstand, es ist nicht jetzt das letzte Nonplusultra, aber da gab es eine Zeit, wo man sagte, auf ihn mit Gebrüll. Nicht? In diesem Rahmen halt, aber dann nicht mehr, wenn der Abend angesetzt war, nicht? Und zwar dann auf ihn mit Gebrüll, nur nach Regeln und wenn man Kshatriya war, auf dem Schlachtfeld, nicht? So, oder es gab die Klagten, es wird richtig gesagt, die Yudhishthira klagte für lange Zeit. Ich weiß nicht, war glaube ich eine Woche, wo er klagte, nach dem Schlacht von Kurukshetra. Der klagte wirklich, der weinte, der war fertig. Nicht? Der auch dieses Gefühl wurde Ausdruck verliehen. Nicht? Innerhalb von vedischen Regeln und Regulierungen. Ich muss das nochmal wiederholen. Es ist jetzt nicht, wie du gestern so schön sagtest, so eine esoterische Erfrischung, nicht? Das spirituelle Leben, wo man einfach unqualifiziert, alles muss raus, nicht? Nicht so, sondern man muss da richtig umgehen, sonst werden diese Gefühle einfach, sonst wird das alles schlecht für einen. So, wir müssen als Devotees unbedingt Freundschaft zu Devotees entwickeln, ist ganz wichtig, wird immer wieder gesagt. Das ist eines der Regeln des Bhakti-Yoga. Sadhu-Sangha, Gemeinschaft mit Sadhus. Dazu muss man Freundschaft entwickeln. Nicht? Wird sogar gesagt, für unser Verhaltenskodex, wir sollen Freundschaft mit gleichgesonnenen Devotees entwickeln. Das Hören von Krishna bewussten Themen wird nur köstlich in der Gemeinschaft, heißt es. Devotee, der, sagen wir, sich nur auf Krishna fixiert, das gibt es gar nicht. Wer sich richtig auf Krishna fixiert, wird einfach verstehen, ich brauche die Devotees dazu. Er hört nämlich, dass Krishna gar nicht zufriedengestellt werden kann, ohne dass man seine Devotees zufriedenstellt. Ich will das jetzt widerlegt haben. Gut, ich habe dir den Gefallen sogar getan, der Idee. Was denn? Ja. Ja. Stimmt. Tja, es ist schon schwierig vorzustellen, das kann man schon. Ich würde zuerst sagen, ja, das kann man sich schlecht vorstellen, weil ein Mensch ist voll mit seinen Beziehungen, mit vielleicht 5 Leuten oder 20 Leuten, nicht? Srila Prabhupada schreibt darüber etwas, als die ganzen Kuhhirtenjungen, das waren Millionen von Kuhhirtenjungen, mit Krishna auf die Weide, also in den Wald gingen und picknickten. Und jeder schaute Krishna an und dachte, Krishna ist nur mit mir. Oder er schreibt von Krishna und den Gopis. Christian, das ist auch sehr interessant, dann musst du auch kurz noch wach bleiben. Danach kannst du hier weiter rasten. Dachte jede einzelne, wir sprechen gerade darüber, wie Krishna zu sehr vielen Lebewesen eine Beziehung hat. Das ist gerade das Thema. Das Beispiel ist die Gopis. Krishna tanzte mit Gopis zusammen, mit 1000 Millionen, die konnte man nicht zählen. Und nahm sogar für jede einzelne eine Form an. Jede dachte, ich bin ganz allein mit Krishna. So, wenn du Leuten das Spirituelle erklären willst, dann ist das bestimmt schwierig für die, das zu verstehen. Also das muss man auch anerkennen. Man sollte sagen, du, das ist schon, ja, jetzt hast du halt schwierige Phase in deinem Leben. Das wirst du nicht so einfach, du kannst ja denn dein Wort nehmen, schnallen, nicht? Kannst ja denn salopp sprechen, ja, ja, dem Sprach. Das wirst du nicht so einfach schnallen können. Jetzt musst du einfach mal verstehen, dass es noch Dinge von deiner begrenzten Philosophie gibt. Und ich fange dann meistens an zu erklären, wie Krishna unbegreiflich ist. Dass man den so richtig durch die Luft wirbelt, den Geist der bedingten Seele, dass er richtig verwirrt wird. Und einfach zu sagen, und ihm einfach klar zu machen, wie er Dinge, die auf einer höheren Ebene liegen, nicht mit seinem begrenzten Verständnis verstehen kann. Das muss man unbedingt gleich über diese Dinge sprechen. Ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht ist dein Kopf auf die Brust gesenkt für kurze Zeit. Ich hatte von 5 Pfeilen gesprochen. Das hast du wahrscheinlich vermischt, diese beiden Bereiche. Aber man kann schon vielleicht was finden. Mal sehen, ob wir 5 finden oder 6 oder 7. Wenn du in der Zahl 5 wohlgefallen findest. Wenn man Liebe auf Geld richtet, wird es Gier. Wenn man Liebe auf das andere Geschlecht richtet, wird es zu Lust. Wenn man Liebe richtet auf solche, die vielleicht hilfsbedürftig sind, wird es Mitleid. wenn man Liebe auf Söhne richtet und auf Töchter, warte mal, dann müsste man jetzt noch was finden. Ja, müsste man ein bisschen überlegen. Kommt im Augenblick nichts. Ein Viertes kann man ja nehmen. Und dann hast du Liebe auf Krishna, dann ist es rein. Hast du 5 zusammen. Musst du einen Punkt, du kannst ja selber ein bisschen nachdenken. Du bist ja schon erwachsen, das geht schon. Findest schon etwas. Die Sache ist, dass Liebe auf etwas Materielles gerichtet immer eine andere Form von Zuneigung entwickelt. Nicht? Du musst du einfach durch die möglichen Arten der Zuneigung hindurchgehen. Wie heißt du? Konrad. Karma kriegt man eigentlich erst dann, wenn man tätig wird. Nicht? Als Reaktion auf die eine Handlung. Es ist, du hast in an und für sich recht, doch im Kali-Yuga braucht es nicht immer so zu sein. Es ist nicht so, dass du im Geist etwas denkst und dann unbedingt geht es auch weg. Manchmal entwickelt sich der Gedanke dann zu einem Wunsch und dann zu einer Tätigkeit. Nicht? Du hast schon recht, die Gedanken sind so die Vorstufe einer Handlung. Aber sie brauchen sich nicht immer in eine Handlung zu ergießen, also eine Handlung zu werden. Das ist nicht immer so. Was ein Glück. Und deswegen kriegt man nicht auf aus diesem Grunde gibt es kein Karma für solche, die was denken. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwas denken können, dass wir einfach sagen, gut, der Maya-Film kann jetzt ablaufen. Nein, du wirst in einer gewissen Zeit, wenn du Maya denkst, natürlich Maya total verwirrt sein und dann wirst du handeln auf Maya-mäßige Art und Weise. Deswegen musst du den Geist kontrollieren, Konrad. Das ist wichtig. Ja, Martina. Was? Dass man durch das Chanten nicht zurück... Ach so, ja. Wenn man das die Ergebnisse, die beim Chanten versprochen wird, für eine Übertreibung betrachtet. Vollwertkost. Ja. Nein, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das stimmt nicht so. Es ist so, dass Krishna auch den Dienst von einer Bhaktin annimmt. Krishna ist unbegrenzt. Er nimmt den Dienst von jedem, der ihn ernsthaft dienen will, an. Sonst gäbe es gar nicht den Begriff Agyata Sukriti. Er nimmt ja selbst den Dienst an von jemandem, der einfach eine Spende zu einem Buchverteiler gibt. Sagt, du, das Buch will ich nicht, aber dein Lächeln, das hat mich einfach überzeugt. Jetzt gebe ich einfach eine Spende dafür, fertig. Nicht... Das gibt es manchmal. Kennt ihr das als Buchverteiler? Nicht? Die geben einfach. Ja, halt das mal für dich. Such dir einen Qualifizierteren aus für das Buch. Und so weiter. Das ist. Kirchner akzeptiert das. Die machen Fortschritte. Selbst wenn du mit deiner Paraphernalia-Rolle zur Barmer Ersatzkasse kommst und dem Chef eine Ölangelegenheit da für sein Zimmer gibst, dann, und er gibt eine Spende, also ein kauft sich das, kriegt er einen Nutzen. So meinst du nicht, dass Kirchner, wenn er das schon annimmt, den Service einer Bhaktin annimmt, die im Vertrauen Kartoffel pellt für ihn? Natürlich nimmt Krishna das an. Es wird jetzt nur so, es gibt natürlich auch die Aussage, die du machst, dass man unbedingt eingeweiht werden sollte. Das stimmt auch. Und da wird dann wird das unterstrichen, indem dann gesagt wird, ja, es ist wichtig, damit Krishna den Dienst annimmt. Aber das sind andere, wie sagt man, Relationen, um die es da geht. Krishna nimmt den Dienst von jemandem. Natürlich sollte man eingeweiht werden. Das ist, dazu muss man aber dann den richtigen spirituellen Meister finden. Der einen auch einweiht. Also das soll gar nicht abgestritten werden. Aber es ist nicht so dramatisch, dass man also sich die Gummihandschuhe ausziehen sollte und sagt, Krishna nimmt so und so nicht das an, dass ich hier die Pellkartoffeln für ihn pelle. So kann man das nicht sehen. Krishna nimmt es auf alle Fälle an. In fact, wenn wir Krishna weiter dienen als Bhakta oder Bhaktin, mit unserer ganzen Energie werden wir bestimmt von Krishna eines Tages den echten Spiritual Meister gezeigt bekommen und werden es dann machen. Bitte nicht verzweifeln, du bist gut situiert, bist auf dem richtigen Weg. Krishna wird das schon, sieht das auch. Gut, ein bisschen Erleichterung am Morgen verschaffen. Gut. Ich glaube, wir sind jetzt an ein natürliches Ende gekommen. Sisi Gauda Nitai Gide, Sila Prabhupada Gide, Verlan Yatra Temple Gide, Gauda Premananda Hari Hari Bo.